Wie war das so mit den Ärzten, wenn die, wie haben die reagiert drauf auf die Idee?
Naja, zuerst einmal haben wir alle gesagt, du wirst sterben, bis ihr dann jemanden gefunden habt, der gesagt hat, das ist eine coole Idee, aber nicht machbar. Dann haben wir gedacht, okay, das ist nicht machbar, blenden wir einfach einmal aus. Wir haben uns dann getroffen und haben halt dann eben die Probleme erklärt. Und ich habe dann halt versucht zu erklären, dass ich halt ein lösungsorientierter Mensch bin und kein problemorientierter Mensch bin und mich interessieren die Probleme nicht, sondern nur die Lösungen dafür.
Christian Redl ist in der neuen Ausgabe des Vienna Tea Podcasts zu Gast. Hallo Christian.
Hallo.
Deine Website führt ja gar nicht mal so wenig Weltrekorde an. Welcher von denen war denn der gefährlichste?
Also ich sehe die alle nicht als gefährlich an, weil ich weiß ja, was ich tue. Ja, und man glaubt immer, Extremsportler sind Adrenalin-Junkies, aber in Wirklichkeit sind wir ja Risikomanager. So gesehen waren sie nicht gefährlich, es sind immer Sicherungstaucher mit dabei und Ärzte. Aber das Spektakulärste ist definitiv der in Nepal gewesen, weil das halt vorher noch nie jemand gemacht hat.
Erzähl einmal ein bisschen drüber was.
Ich habe die Idee gehabt, dass ich den höchsten Tauchgang der Welt machen möchte. Man muss aber wissen, dass ich weder Bergsteiger bin noch sonst irgendetwas. Also alles, was ich davor gemacht habe, war, ich bin mit dem Auto über einen Großglockner gefahren. Ich habe nur die Idee gehabt und habe dann sehr viele Jahre investiert an Training, an Forschung und, dass man halt dann tatsächlich wirklich auf 5160 Meter Seehöhe die Tauchgänge absolvieren konnten. Und vorher hat das eigentlich kein Arzt für möglich gehalten, weil da eben der Sauerstoff nur mehr 14% hat. Jetzt in Wien hat er ja 21%. Würden wir uns da jetzt hochbeamen lassen, würden wir sofort in der Sekunde bewusstlos werden. Und deswegen war das schon ein sehr spezieller Weltrekord.
Wie war das so mit den Ärzten, wenn die, wie haben die reagiert drauf auf die Idee?
Naja, zuerst einmal haben wir alle gesagt, du wirst sterben, bis ihr dann jemanden gefunden habt, der gesagt hat, das ist eine coole Idee, aber nicht machbar. Dann haben wir gedacht, okay, das ist nicht machbar, blenden wir einfach einmal aus. Wir haben uns dann getroffen und haben halt dann eben die Probleme erklärt. Und ich habe dann halt versucht zu erklären, dass ich halt ein lösungsorientierter Mensch bin und kein problemorientierter Mensch bin und mich interessieren die Probleme nicht, sondern nur die Lösungen dafür. Und wir haben uns dann halt hingesetzt, haben geschaut, ob es irgendwelche Studien schon darüber gegeben hat oder so. War natürlich nichts vorhanden. Ja, und dann hat mir aber das noch mehr interessiert, weil wenn du der Erste bist und das schaffst, dann hat es einen viel höheren Stellenwert, als wenn du das jetzt nur kopieren würdest. Und das hat natürlich dann auch den Arzt sehr gefallen, dieser Zugang. Wir haben dann mein komplettes Training umgestellt, wir haben eine eigene Atemtechnik entwickelt und mit dem ganzen Setup war es dann eben tatsächlich möglich, auf dieser Höhe diese Tauchgänge dann zu absolvieren.
Und wie ist das dann abgelaufen? Wie ist dieser Tag dann an sich abgelaufen?
Also es war so, dass wir innerhalb der kürzesten Zeit hochgegangen sind. Also du landest da am gefährlichsten Flughafen der Welt in Lukla auf knapp über 2000 Meter Seehöhe. Und dann gehst du halt da jeden Tag hoch. Das Witzige ist das, wir haben da natürlich Träger gehabt, die uns das ganze Gepäck getragen haben. Wir haben da 250 Kilo an Ausrüstung mitgehabt. Und das Lustige ist das, du gehst dann halt am Vormittag hoch bis zum nächsten Camp. Am Nachmittag gehst du hoch und wieder zurück. Also in Wirklichkeit gehst du diese Wege ja nicht nur rauf, runter, sondern du gehst halt den Weg sogar öfter, weil du setzt am Nachmittag immer einen Reiz und gehst dann wieder zurück zum Schlafen. Und am nächsten Tag gehst du denselben Weg wieder hoch zum nächsten Camp, am Nachmittag wieder höher, wieder zurück zum Schlafen. Das machst du 10 Tage lang. Und dann nach 10 Tagen sind wir dann am See angekommen. Ich habe natürlich nicht gewusst während dem Tauchen, was da jetzt passiert oder nicht passiert. Das hat ja noch nie jemand gemacht. Der Arzt hat nur gesagt, ich soll schauen, dass ich halt nicht bewusstlos werde, weil da oben gibt es halt keine Krankenhäuser oder ähnliches. Das war mir das eine. Und das zweite ist natürlich aufgrund von der Höhe, kann man halt auch keiner sagen, was ein Lungenödem oder ein Gehirnödem, wie sich das anfühlt, ob es da irgendwelche Vorzeichen gibt oder ob das dann einfach auftritt während dem Tauchen. Und ich habe dann geplant gehabt, eben einen Tauchgang, nur mal zum Schauen, ob eh alles funktioniert. Der hat dann knapp 1 Minute gedauert. Wäre eigentlich schon Weltrekord gewesen, aber mein gesetztes Ziel war natürlich, so lange es geht. Und ich habe dann einen zweiten Tauchgang gemacht, mit knapp über 2 Minuten. Das ist dann auch der Weltrekord gewesen. Ich wollte dann eigentlich noch einen dritten machen, aber das habe ich dann nicht mehr körperlich zusammengebracht, weil auf dieser Höhe ist dieser Sauerstoffgehalt wirklich so gering, dass du, wenn du da oben zum Beispiel dich verletzt oder was, du kannst dich nicht mehr erholen. Also selbst wenn du da oben schläfst auf dieser Höhe, hast du keinen Erholungsfaktor mehr. Und das war eigentlich beim Hochgehen, hab ich mir gedacht, ja, es ist schon alles sehr anstrengend, Aber gemerkt habe ich eigentlich diese Leistung beim Retourgehen. Also wenn du wieder runter gehst, also runter sind wir in 3 Tagen gegangen, also das zeigt schon mal einen Vergleich, 10 zu 3 Tagen. Und du merkst dann halt, wenn dir die Leute entgegenkommen, wie die alle ausschauen und dass ich oder mein Team auch so ausgeschaut hat, dann merkst du erst eigentlich, was das für eine Leistung war. Weil oben am Berg habe ich gedacht, okay, 2 Minuten ist jetzt dann nicht so lange. Ja, also mein Ziel wäre eigentlich gewesen, 3 Minuten. Aber ja, beim Runtergehen habe ich dann gemerkt, okay, die 2 Minuten waren auch eigentlich schon eine sensationelle Leistung.
Hast du da Zweifel oder Angst?
Angst habe ich nie, ja, weil Angst ist ja nur in unserer Fantasie und auf irgendwas Zukünftiges. Und wie oft haben wir schon Angst gehabt im Leben, was dann eigentlich nie eingetreten ist.
Und ja gut, deswegen magst du sterben vielleicht.
Deswegen, nein, es ist keine Angst, weil Angst ist ja auch ein limitierender Faktor. Mhm. Das heißt, du hast dann eine Barriere. Das ist ja die Angst. Das, was ich aber habe, ist ein sehr großer Respekt. Das heißt, vor allen Tauchgängen, egal ob das jetzt ein Weltrekord ist oder ob ich jetzt mit Hain tauchen gehe, ich habe immer einen Respekt davor. Und wenn du einen Respekt davor hast, dann bereitest du dich ja anders drauf vor. Also Angst ist schlecht, Respekt ist wichtig. Und im großen Unterschied dazu ist dann die Gefahr, die ist ja dann real. Ja, auf eine Gefahr musst du dann halt reagieren. Das Problem ist, wenn du jetzt aber permanent Angst hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sogar etwas Gefährliches passiert. Wenn du jetzt aber Respekt hast, ja, und du gescheit trainierst, dich gut vorbereitest, alles absicherst, soweit es halt geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt eine Gefahr passiert oder eintritt, viel geringer, als wenn du permanent ängstlich bist und sagst, na, weiß ich nicht, schauen wir mal, kann sein, ja. Also dann ist man ja eigentlich schon der Prophet wieder, ja, weil dann wird sicher was passieren.
Wenn wir auf ein anderes Projekt zu sprechen kommen, und zwar auf das Projekt Ice Chef, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären, worum es denn da gegangen ist?
Das war einer meiner letzten Weltrekordversuche, die auch geklappt haben. Da war ich im Hintertuxer Gletscher. Da gibt es den Eispalast, den Natureispalast. Total witzige Geschichte, da ist ein Tiroler Bergsteiger wandern gegangen, sieht eine kleine Gletterspalte, denkt sich, er schaut da mal rein, hat das aufgemacht und hat da drinnen einen Palast entdeckt, wirklich aus Eiskristallen, mitten unterm Gletscher. Also das heißt, du bist ein paar Meter unterm Gletscher in Höhlen, ja, und ober dir fahren die Leute mit den Ski. Also total skurril, muss man unbedingt einmal gesehen haben. Und da gibt es einen See drin. Und ich wollte unbedingt in diesen See tauchen gehen und Fotos machen. Ja. Und das war total langwierig und kompliziert und keine Genehmigungen bekommen. Und irgendwann haben wir gesagt, oh, wir fahren jetzt hin und machen das. Irgendwann Unterwasserfotograf. Dann waren wir dort, haben dann rein dürfen, haben super coole Fotos gemacht. Und dann hat eben der Betreiber gesagt, hey, ihr seid so cool, wollen wir nicht irgendein geiles Event machen da oben mit Tauchen. Weil es liegt halt auch wieder auf über 3000 Meter Seehöhe. Und dann hat er gesagt, ja, er hat da einen Schacht gegraben, muss man sich vorstellen. 3 Meter im Durchmesser, 50 Meter durchs Eis, bis er quasi auf den Berg gestoßen ist, also auf den blanken Felsen. Also allein die Idee finde ich schon mal grenzgenial, dass du sowas machen willst. Und das ist geflutet mit Wasser. Und er hat gesagt, wenn ich möchte, gibt er mir die Erlaubnis quasi, dass ich da drin durch den Gletscher durchtauche. Das hat vorher noch nie jemand gemacht, weltweit, bis runter zum Felsen. Und ja, das war halt dann der Weltrekord, quasi durch den Gletscher, durchs Eis durchzutauchen, um dann quasi den tiefsten Punkt zu erreichen. Und das war richtig cool, weil das Wasser hat da oben sogar minus 0,6 Grad und die Höhle hat immer 6 Grad. Also es war richtig kalt.
Wenn wir vom Projekt Ice Chef zum Projekt Cave springen. Auf deiner Website steht dazu, als erster Mensch tauchte Christian Redl ohne Pressluftflasche eine Strecke von 101 Metern durch eine Höhle. Die mentale Herausforderung dabei, beim Höhen- oder Eistauchen gibt es keine Möglichkeit, den Tauchgang abzubrechen. Meine Frage dazu, ist das nicht schrecklich?
Für mich nicht. Ja. Also für die meisten ist es das Vorstellen, ist es wahrscheinlich ein Albtraum, ja, weil du weißt, du hast ein Einstiegsloch und ein Ausstiegsloch. Ich habe damals den ersten Weltrekord 2003 aufgestellt, also knapp vor 20 Jahren. Und habe aber gemerkt, dass genau diese Situation das Faszinierende für mich ist. Ja. Mir geht es da jetzt gar nicht so sehr um die Wassertemperatur beim Eis oder so, sondern es geht darum, um die Tatsache, du hast ein Einstiegsloch und du hast dann ein Ausstiegsloch. Und du weißt, normalerweise im Hallenbad, wenn man diese Streckentauchrekorde macht, kann er ja jeden Meter auftauchen, wenn er ein Problem hat, geht zurück am Start, macht das Ganze noch einmal. Also da geht es rein ums körperliche Training. Ja, das heißt, wenn du trainierst deinen Körper, kann jeder Mensch lang die Luft anhalten. Also ich habe jetzt keine übernatürliche Lunge oder sonst irgendwelche Fähigkeiten. Das ist einfach nur Training. Beim Eistauchen und auch gerade halt dann auch beim Höhlentauchen, da geht es halt dann eher um die Temperatur, weil ich hasse kaltes Wasser, ich bin keiner der Warmduscher.
Nein, das hätte ich jetzt nicht geklappt.
Ja, ich hasse es wirklich und ich verstehe nicht, wie man Eisschwimmer werden kann. Ja, also Freund Josef Köberl ist ja Eisschwimmer. Ich verstehe es bis heute nicht. Ja, also ich hasse es wirklich. Aber mich fasziniert eben diese Tatsache, ich habe einen einzigen Atemzug Zeit, mir zu überlegen und die Entscheidung zu treffen, bin ich davon felsenfest überzeugt, nämlich zu 100%, dass ich körperlich und mental auf der anderen Seite ankomme. Und genau das gilt es dann auch umzusetzen. Das heißt, du tauchst dann quasi und du weißt, du hast keine Möglichkeit, jetzt bei 50 Meter aufzutauchen, weil da ist entweder Eis oder Felsen über deinem Kopf. Klingt jetzt natürlich im ersten Moment sehr dramatisch, ist aber natürlich so, dass da immer Sicherungstaucher im Wasser sind, die sind mit Pressluftflaschen unterwegs, das heißt, wenn etwas passieren sollte, könnten die natürlich sofort eingreifen und würden natürlich auch tun. Ja, und auch nicht jeder Weltrekordversuch hat funktioniert, also wie man sieht, haben die auch einen guten Job gemacht, sonst würde ich ja heute nicht mehr da sitzen. Aber das ist halt eben diese mentale Herausforderung, die ich bei all diesen Projekten immer gesucht habe. Erstens hat es mich nie interessiert, im Hallenbad zu tauchen. Was für Geschichten kann ich da jetzt erzählen oder Abenteuer erleben? Ja. Wie wir da in Mexiko waren, haben wir dann später über 3 Weltrekorde aufgestellt im Tauchen in Höhlen. Da waren wir dann in einer Höhle, wo vorher noch kaum jemand tauchen war, wo wir dann Teile von einem Frauenskelett aus der Maya-Zeit gefunden haben, ein Jaguar-Skelett, eine Feuerstelle aus der Maya-Zeit. Also das sind einfach coole Abenteuer, die du da erleben kannst. Das habe ich in einem Hallenbad weniger, sage ich mal, ja, bis gar nicht.
Ja, Skelett im Hallenbad.
Also das war eben das eine, was mich reizt. Und das zweite ist eben diese mentale Herausforderung, zu schauen, was kann man eigentlich mit dem Kopf also erreichen. Ja, und das hat halt mir gezeigt, dass man eigentlich viel mehr erreichen kann, als man glaubt. Und das ist eigentlich so die Messages, die ich quasi in die Welt verbreiten möchte, auch durch meine ganzen Vorträge und Bücher, wo man sagt, okay, man kann eigentlich viel mehr erreichen, als man sich selber zutraut, weil alles eigentlich nur im Kopf ist.
Mhm. Fällt dir das sowas ein, wo du dir gedacht hast, zuerst, das traue ich mir absolut nicht zu und dann hast du es geschafft?
Nein, also ganz im Gegenteil. Also wenn ich davon überzeugt bin, dann setze ich es auch um. Ja, manchmal dauert es halt viele Jahre. Also man braucht da immer wieder Ausdauer bei solchen Projekten. Ich wurde 2003 bei meinem ersten Weltrekord beim Streckentauch unter Eis, habe die Frage gestellt damals an alle Beteiligten, was ist eigentlich der coolste Ort zum Freitauchen? Und jeder hat gesagt, der Nordpol. Und da habe ich 2003 quasi die Idee geboren, ich will am Nordpol tauchen gehen. 2015 habe ich es erst realisiert, weil das Problem ist, da kannst du nicht in ein Reisebüro gehen und sagen, so, ich buche jetzt einen Flug am Nordpol, Hotelzimmer, Tauchbasis, Tauchpaket, Arzt und dann machen wir da mal einen Weltrekord. Sondern es sind ja immer so wieder Ideen, die halt kommen. Ja. Auch in Mexiko beim Tieftauchen, beim letzten Weltrekord haben sie gesagt, das ist unmöglich, weil da wäre es quasi... Der tiefste Tauchgang in einer Höhle ist jetzt von mir aufgestellt worden, noch immer aktuell mit 71 Meter. Aber das Problem in einer Höhle ist ja nicht so wie im Meer, du hängst das Seil vom Boot runter und es geht jetzt schnurgerade auf 71 Meter Tiefe, sondern eine Höhle ist ja verwinkelt. Und wir haben da halt verschiedene Seile verlegen müssen in der Höhle, weil das erste war ein 45 Grad Winkel, dann ist es ein bisschen steiler geworden ab 30 Meter, ja. Und allein diese Seile zu verhängen hat einmal gedauert eine Woche. Ja, unter Wasser. Und dann sind wir halt draufgekommen, dass die getauchte Strecke aber nicht 71 Meter ist, sondern über 120 Meter war, um diese 71 Meter zu erreichen. Ja. Also der Rekord ist immer nur 71 Meter, aber du musst dann bei 120 Meter weit tauchen, ja, um diese 71 Meter zu erreichen. Und da hat jeder gesagt, das ist unmöglich. Ja. Da habe ich gesagt, unmöglich gibt es in meinem Wortschatz nicht, sondern wir müssen halt einfach Lösungen finden, ja, und neue Ideen ausprobieren und genau das haben wir dann gemacht und somit haben wir halt dann quasi auch diesen Weltrekord wieder geschafft. Also wenn jemand zu mir sagt, das geht nicht, dann beflügelt mich das vielleicht noch mehr, und aber nicht, weil ich jetzt ein trotziges Kind war, sondern eher darum, um die Leute zu inspirieren und zu sagen, okay, schaut's, wenn man sich hinsetzt und etwas wirklich will, dann kann man es auch erreichen. Ja, ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen müssen sich die Leute einfach zwei Fragen stellen im Leben. Ja, und wenn du diese zwei Fragen beantworten kannst, bin ich definitiv davon überzeugt, dass du es im Leben erreichen kannst. Ja, und gerade vielleicht, wenn Jugendliche das jetzt hören und nicht genau wissen, was sie wirklich werden wollen. Ja, ich habe halt das große Glück gehabt, ich habe angefangen mit 6 Jahren zum Schnorcheln, mit 10 Jahren zum Gerätetaucher, dann wollte ich unbedingt Gerätetaucher werden. Mit 16, 17 habe ich dann den Film Im Rausch der Tiefe gesehen und habe gewusst, ich will Profisportler werden. Im Luftanhalten, also professioneller Luftanhalter ist jetzt meine Jobbezeichnung. Ja. Und ich habe mit 17 begonnen, alles zu unternehmen, dass ich irgendwann einmal sagen kann, okay, jetzt ist es Zeit, diesen Schritt zu wagen. Das habe ich dann mit 30 gemacht. Und habe nicht gewusst, wie soll das funktionieren, wie verdiene ich mein Geld und. Und jetzt mache ich seit 16 Jahren und das war die beste Entscheidung in meinem Leben. Aber warum habe ich das jetzt alles eigentlich geschafft? War einfach, weil ich mir zwei Fragen gestellt habe. Warum will ich etwas? Und wie sehr will ich etwas? Und wenn das Warum und das wie sehr groß genug ist, dann kannst du alles sein auf dieser Welt und du wirst alles erreichen. Wenn das Warum und das wie sehr zu klein ist, ja, dann war es nicht wirklich dein Herzensprojekt oder dein Herzenswunsch, ja, sondern dann war es halt irgendwie, ja, schauen wir mal, vielleicht, wenn es funktioniert, ist es okay oder nicht. Ja. Aber wenn das wie sehr und das Warum groß genug ist, dann wirst du nämlich zum Beispiel von einem problemorientierten Denker zu einem lösungsorientierten Denker. Dann hast du auch die Motivation und damit die Ausdauer, um jedes Ziel zu erreichen. Die Leute glauben immer, du gründest heute ein Startup und in 6 Monaten verkaufst du es und bist Millionär. Das stimmt ja nicht. Alle, die es geschafft haben, haben Jahre investiert, Urlaube verzichtet, reingearbeitet und dann haben sie es geschafft. Aber das, was davor ist, das sieht ja keiner. Und deswegen, wenn aber das Warum und wie sehr groß genug ist, dann bin ich davon felsenfest überzeugt, kann man alles erreichen.
Mhm. Was war denn der größte Rückschlag, der dir auf deinem Weg da begegnet ist?
Der größte Rückschlag, das gibt's eigentlich gar nicht, ja, weil das ist ja halt auch wieder so ein gesellschaftliches Problem, was wir haben, dass man sagt, okay, Niederlagen sind etwas Schlechtes. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass Niederlagen nicht schlecht sind, sondern Niederlagen sind einfach ein weiterer Schritt, die dich voranbringen dann zum Erfolg. Ja. Also nicht jeder Weltrekordversuch hat funktioniert. Ja. Ich bin 4-mal bewusstlos geworden. Das erste Mal war ganz früh in meiner Karriere bei einem Wettkampf im Tieftauchen. Dann mein zweiter Weltrekordversuch hat dann schon mal nicht funktioniert, da bin ich bewusstlos geworden. Wobei ich sagen muss, das war für mich damals eines der wichtigsten Learnings, weil der erste Weltrekordversuch hat super funktioniert. Dann habe ich einen Größenwahn gehabt ohne Ende. Ich habe wirklich geglaubt, ich bin der Aquaman persönlich und mir kann nie wieder was passieren unter Wasser, weil eben der erste Weltrekordversuch so gut funktioniert hat. Und dann ist halt die Rechnung präsentiert worden. Da hat mir wieder alles zurückgeholt am Boden der Realität, wobei damals war das eben total wichtig, weil hätte auch dieser Weltrekordversuch funktioniert, wäre wahrscheinlich so größenwahnsinnig geworden, dass dann der nächste Weltrekordversuch sowas von in die Hosen gegangen wäre, weil ich einfach wirklich über drüber gewesen wäre. Und so gesehen war es halt ein Schuss vorm Bug. Ich habe damals dann ein gewisses Regelwerk aufgestellt für mich, wo ich gesagt habe, okay, diese Dinge muss ich tun, damit dann eben wieder die zukünftigen Weltrekorde funktionieren. Und das hat dann auch so funktioniert. Ja. Das heißt, bin da dann später nachher, viele Jahre später noch einmal bewusstlos geworden. Allerdings habe ich dann 1 Stunde später gleich den Weltrekordversuch noch einmal gemacht und habe ihn dann sogar geschafft. Ja. Also all diese Niederlagen sind im Prinzip nur Learnings. Und wenn man sie nicht noch einmal wiederholt, ist alles gut. Ja. Also wenn du denselben Fehler 10-mal machst, dann würde ich es jetzt eher ein bisschen komisch finden. Aber wenn du jetzt dann eine Niederlage hast und du daraus Dinge lernst, um diesen Fehler in der Zukunft nicht noch einmal zu machen, dann ist es eigentlich keine Niederlage.
Mhm. Wie oft haben die eigentlich schon einmal Sicherheitstaucher das Leben gerettet?
Diese 4-mal in Wirklichkeit. Ja, also ohne die wäre heute nicht mehr da. Ja, weil wenn du bewusstlos bist und du bist alleine, dann ertrinkst du und bist tot. Ne? Deswegen ist es halt auch immer ganz wichtig, dass da halt immer Sicherungstaucher und Ärzte dabei sind, gerade im Training für einen Rekord und dann natürlich auch beim Rekordversuch selber. Damit ist aber das Risiko schon relativ gering, dass überhaupt etwas passiert. Ja, also aufklammerte Leute immer, das ist einer der extremsten Extremsportarten, die es gibt. Für mich ist es der sicherste Sport der Welt, weil wenn ich einmal im Wasser bin, kann ich mir keine Knochen mehr brechen wie beim Skifahren. Ja. Problem ist natürlich, wenn du bewusstlos wirst, das heißt, du gehst über diese Grenze und du bist alleine, dann ertrinkst du und dann ist es 100% tödlich. Und deswegen ist es halt sehr gefährlich, aber sobald man das eben abgesichert macht, ist es für mich einer der sichersten Sportarten, die es gibt auf der Welt.
Mhm. Ich habe auf deiner Website vom Eishockey unter Eis gelesen. Wie können sich das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen?
Ich habe 2003 eben den ersten Weltrekord aufgestellt im Schneckentauchen unter Eis und mir hat das total gefallen. Dieses Untereistauchen, das ist wirklich faszinierend. Und wollte dann im Winter drauf wieder unter Eis gehen, aber meinen eigenen Weltrekord zu schlagen, hat jetzt wenig Sinn für mich ergeben. Und dann haben wir mal überlegt, okay, was spielt man alles am Eis? Dann haben wir halt diverse Dinge ausprobiert. Also alles, was mit Schießen zu tun hat, ist halt relativ schwierig. Also Eisstockschießen und so weiter. Unter Wasser funktioniert nicht. Und dann haben wir halt gesagt, okay, Eishockey. Aber wir drehen die komplette Eishockeyfläche einfach um 180 Grad. Das heißt, die Eishockeytore werden mal verkehrt montiert an der Eisdecke. Wir haben dann einen Styroporpuck genommen, der quasi an der Eisdecke dann schwimmt. Handelsübliche Eishockeyschläger. Zwei Spieler pro Mannschaft. Drei Dritteln. Allerdings haben sie verkürzt auf 10 Minuten ins Drittel, weil sonst heißt es mit der Temperatur nicht aus. Die Eishockeyfläche ist 8x6 Meter. Und dann tauchen halt quasi die Spieler mit Neoprenanzug, Tauchermaske und Flossen unter das Eis mit Schläger und spielen dann quasi unter Wasser so lange, bis ein Tor fällt. Also das ist die Idee dahinter. Und ja, das haben wir halt damals entwickelt, haben dann Weltmeisterschaften organisiert und ist total witzig. Erst unlängst ist das zu einer der verrücktesten Sportarten der Welt gekürt worden ist im deutschen Fernsehen.
Wenn wir zum Abschluss noch das große Ganze nehmen, welcher Weltrekord hat dir denn am meisten bedeutet?
Ich glaube, der erste. Also es war definitiv der erste, weil beim ersten habe ich gewusst, okay, ich habe früher halt Weltmeisterschaften und so weiter besucht und habe aber gemerkt, dass halt das ja nicht meine Welt ist, Wettkämpfe. Ja, warum? Aus zwei Gründen. Das eine ist, ich bin ein ganz schlechter Verlierer. Und du wirst immer jemanden finden, der besser ist wie du. Ja, und selbst wenn ich Zweiter bin, kann ich nicht damit umgehen. Ja, das ist einmal das eine. Und das Zweite ist, ich bin im Randsport des Randsports des Randsports. Ja, also Freitauchen ist kein offiziell anerkannter Sport. Das heißt, ich bin nicht einmal Profisportler vom Staat, sondern ich bin Unternehmer tatsächlich seit 16 Jahren. Und so habe ich halt dann auch versucht zu agieren und habe mir halt gedacht, okay, wenn ich jetzt Weltrekorde aufstelle, erstens einmal gibt es da nur mich, entweder schaffe ich es oder ich schaffe es nicht. Das heißt, ich habe keinen Konkurrenten unter Anführungszeichen, ja, das ist einmal das eine. Und das Zweite ist, wenn ich einen Weltrekord schaffe oder nicht schaffe, komme ich in die Medien und wenn ich in den Medien bin, kriege ich auch die Sponsoren und wenn ich Sponsoren habe, dann kann ich auch mein Leben quasi als Profisportler beschreiten. Also das war immer so in meinem Kopf. Und ich habe damals dann im Sommer 2002 beschlossen, ich will einen neuen Weltrekord aufstellen, also den ersten. Habe trainiert dafür, war vorher noch nie unter Eis tauchen, habe 100 Firmen angeschrieben wegen Sponsoring, nichts bekommen, also 90 Firmen haben gar nicht geantwortet, 9 Firmen haben zurückgeschrieben und haben gesagt, ja, sie wünschen mir viel Glück, aber typisch österreichisch, sie sponsern nur Fußball und Skifahren. Eine Firma hat zurückgeschrieben, okay, wir geben da eine Uhr. Man dachte, okay, James Bond trägt dieselbe Uhr, also ist das auch okay. Ja. Aber ich habe dann quasi mein Privatgeld und alles investiert in diesen Tauchgang. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich muss etwas tun, was ich vorher noch nie gemacht habe. Habe mein ganzes Geld da reingesteckt. Habe gewusst, das Ding muss funktionieren, weil ich war immer davon überzeugt, wenn der erste Weltrekordversuch funktioniert, dann tue ich mir beim zweiten ja wesentlich leichter. Sponsoren zu kriegen und, weil dann habe ich es schon einmal bewiesen. Das heißt, ich habe mein gesamtes zukünftiges Leben, und das war eben vor knapp 20 Jahren, aufgebaut auf diesen Tauchgang von 90 Meter unter Eis, der 90 Sekunden dauert. Also dieser Druck, den ich damals hatte, diesen Rucksack, den ich während dem Tauchgang mitgeschleppt habe, das glaube ich, kann man sich nur schwer vorstellen. Und wenn du dann aber auftauchst nach 90 Meter und du weißt, in der Sekunde ist der Rucksack weg und du hast quasi das Ziel erreicht, was eigentlich das ganze zukünftige Leben verändern soll. Ja? Also Das ist natürlich von Glücksgefühlen her unbeschreiblich gewesen. Also mir sind die Freudentränen wirklich einen Meter weit aus den Augen rausgespritzt. Also bin dann wirklich übers Eis geschwebt. Also man kann das wirklich nur schwer in Worte beschreiben. Mit jedem Weltrekord danach ist es immer weniger geworden. Ja, also beim zweiten war ich einen Tag happy. Ja, beim dritten mal gedacht, okay, was machen wir als nächsten? Ja, also das relativiert sich dann halt natürlich auch und je älter man wird, verändert sich das auch wieder, weil sie natürlich die Prioritäten verschieben, weil damals war es natürlich super cool, einen Weltrekord aufzustellen, ja, weil alleine per Definition Weltrekordhalter, du bist der Beste der Welt. Also bei 9 Milliarden Menschen zu sagen, du bist der Beste der Welt, ist schon mal ziemlich cool. Das Problem ist natürlich, ob ich jetzt 11 oder 12 oder 13 Weltrekorde habe, das macht nicht mich zu einem besseren Menschen oder die Welt zu einem besseren Platz. Und deswegen haben sie dann auch mit der Zeit die Prioritäten verschoben und die letzten Weltrekorde und Weltrekordversuche habe ich eigentlich nur mehr aufgestellt quasi, um damit in den Medien zu kommen, um quasi auf die Probleme der Ozeane hinzuweisen, weil ob ich jetzt einen Weltrekord aufstehe oder nicht, das macht dich jetzt nicht glücklicher oder nicht glücklicher oder unglücklicher, es ist völlig wurscht, es hat keinen Einfluss auf dich. Aber ich habe natürlich auch gesehen, was in unseren Ozeanen passiert. Also ich bin ja ewig dankbar für das, was ich alles erleben durfte. Es gibt, glaube ich, wenig Menschen, die am Nordpol tauchen waren, in Grönland tauchen waren oder auf den Bahamas oder in der Südsee. Also ich war ja wirklich fast überall schon tauchen und habe aber halt auch leider gesehen, was in den letzten Jahren mit unseren Ozeanen passiert. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen, die halt nicht tauchen gehen, das gar nicht verstehen. Ja? Also über einen gemeinnützigen Verein namens Seven Oceans zur Rettung der Ozeane. Und dann fragen mich die Leute immer in Österreich, wieso schützt du Ozeane? Wir haben ja nicht einmal einen Meerzugang. Sag ich, ja, aber das Problem ist, atme ein, atme aus. Und jetzt kannst du leider nicht mehr einatmen, weil jeder zweite Atemzug kommt aus dem Meer. Das heißt, stirbt das Meer, stirbt der Mensch. Und ich glaube, das ist etwas, was viel, viel wichtiger ist, als wie jeder Weltrekord, den ich jetzt noch aufstellen werde oder versuchen werde. Also ich werde schauen, ob ich noch weitere Rekorde aufstelle. Aber wenn ich das mache, dann immer nur im Zusammenhang mit dem Schutz der Ozeane.
Mhm. Dann behalten wir das auf jeden Fall im Hinterkopf, wenn wir das nächste Mal von dir lesen. Ich bedanke mich vielmals für die Zeit und für die interessanten Einblicke. Danke, Christian Redl.
Ich sage danke.